Anstoß, der Fußball-Podcast.
Heute ist Tag der Arbeit.
Ein Mai-Light, der 1. Mai.
Du hast gerade eben schon die Blaulichter in Richtung Schanzenviertel fahren sehen. Sind das diejenigen welchen, die noch immer den Heimsieg des FC St. Pauli gegen Bielefeld feiern?
Oder sind es die, die Tim Walter mittlerweile beschützen müssen, weil die Kritik in den sozialen Medien, die Kritik der HSV-Fans am HSV-Trainer ja auch lauter wird?
Definitiv. Und er hat ja auch schon wieder einen rausgehauen. Jetzt steigen wir mal direkt hier ein, ganz frontal. Mein Name ist Fabian Wittke. Gegenüber sitzt, diesmal wollte er mich nicht unterbrechen, aber er hat es denn doch nicht ausgehalten. Der wunderbare, der oft kopierte, der einzigartige Michael Augustin. Und dazu muss man natürlich sagen, auch der einzige in diesem Podcast, der richtige, echte Fans da draußen hat. Dazu gleich mehr. Aber jetzt mal das Zitat zu Tim Walter. Dann spielen wir das richtige Nordderby. Das ist gegen den großen Kontrahenten mit den grünen Farben. Tim Walter auf die Frage, ob er das Derby gegen den FC St. Pauli vermissen würde. Dann spielen wir das richtige Nordderby. Das ist gegen den großen Kontrahenten mit so grünen Farben.
Meint er den VfL Wolfsburg?
Ja, wahrscheinlich.
Vermutlich. Ich wusste gar nicht, dass HSV Wolfsburg so ein traditionsreiches Spiel ist. Aber nun gut, wenn er sich drauf freut, vielleicht darf er sich ja noch drauf freuen. Wir werden darüber sprechen, über das 2:3 des HSV in Magdeburg. Erstmal ein kleines Quiz zum Einstieg für dich. Wir sind noch nicht bei der eine überrascht den anderen, aber was hat der Tag der Arbeit, anders gesagt, wir arbeiten am Tag der Arbeit und inwieweit unterscheiden wir uns damit vom Schiedsrichterteam, das am Freitag das Spiel Bochum gegen Dortmund geleitet hat?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da eine ganz differenzierte Meinung.
Die haben gefaulenzt.
Ich habe eine ganz differenzierte Meinung und sage:
Wir arbeiten am Tag der Arbeit. Das sind wir dem deutschen Fußball, das sind wir der Bundesliga, das sind wir der Anstoß-Community schuldig. Wir sind an diesem Abend um 19.45 Uhr hier in deinem noblen Nobelviertel versammelt, um am Tag der Arbeit eine Anstoßfolge aufzuzeichnen. Und das unterscheidet uns von Sascha Stegemann und Robert Hartmann.
Ich bin da ja ganz differenzierter Meinung und blase in das komplett konträre Horn. Ich sage nicht, dass es kein Foul war an Karim Adeyemi, aber ich sage, liebe Dortmund-Protagonisten, ich sage, liebe Dortmund-Fans vielleicht auch ein bisschen, auf jeden Fall sage ich zu jenen, von mir aus auch zu Edin Terzic oder zu Aki Watzke, die jetzt sagen, dass die Meisterschaft durch einen Schiedsrichter oder ein ausbleibenden Elfmeter entschieden wurde, ihr solltet lieber Love machen und nicht VAR. Make Love, not War. Das ist mein Motto, das ist mein guter Ratgeber, weil ich denke...
Du alter Hippie.
Weil ich denke, ohne Witz, ich meine ganz im Ernst, also du darfst, und da sind wir schon vielleicht wirklich ganz drin, du darfst nicht, wenn du gegen den VfL Bochum spielst, wenn du wirklich vorher die Klappe ganz groß aufreißt, nach dem 3:3 gegen den VfB Stuttgart und sagst, jetzt trommeln wir nochmal alles zusammen, jetzt setzen wir uns nochmal zusammen und jetzt trommeln wir uns auf die Brust und jetzt geben wir unseren Slogan und unseren Hashtag raus und sagen, wir wollen jetzt deutscher Meister werden.
Also ein langer Hashtag.
Ja, genau. Und dann nutzt du diese Chance, dann nutzt du den Bayern-Patzer gegen Mainz und sagst, alles klar, jetzt fiedeln wir Eintracht Frankfurt weg und kommenden Freitag oder den Freitag darauf beim abstiegsbedrohten VfL Bochum. Ja, Revier, Pott und alles und Derby und Freitagabend und Flutlicht. Sorry, aber dann kann es nicht an einem nicht gegebenen Elfmeter liegen, dass du am Ende sagst, ja und da werden wir irgendwie jetzt um die Meisterschaft betrogen. Sorry, das ist mir zu einfach. Du musst als BVB 3:0 gegen den VfL Bochum oder von mir ist auch 2:0 gegen den VfL Bochum gewinnen und sagen, ja, wir hätten auch 3:0 gewinnen können, hätte man uns diesen berechtigten Elfmeter gegeben. Aber das ist mir jetzt viel zu einfach.
Sebastian Kehl hat ja Worte wie fahrlässig, feige, komplett falsch und beschämend benutzt, als er über den Kölner Keller und Schiedsrichter Sascha Stegemann gesprochen hat. Er hat mich so ein bisschen an Uli Hoeneß erinnert, nur die Gesichtsfarbe war eine andere. Ich will gleich meine Meinung dazu auch nochmal rausblasen hier. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb es diesen Podcast gibt. Vorher möchte ich, und das hat sich ja in den vergangenen Folgen immer so auch als kleines Schmankerl am Anfang herausgestellt, schon so einen Folgentitel vorschlagen. Da haben ja auch zuletzt die Hörerinnen und Hörer eifrig mitgemacht. Wenn der VAR versagt.
Ja, okay.
Hast du einen Gegenvorschlag?
Nee, noch nicht. Vielleicht kommt er noch im Laufe der Folge.
Dir fällt ja meistens zwischendurch noch irgendetwas natürlich, Gescheites ein.
Weil ich ja so mega unfassbar kreativ bin. Nein, aber von mir aus gerne. Also der VAR hat in dieser Szene vollkommen versagt.
Der VAR.
Der VAR hat an dieser Stelle komplett versagt.
Weil es ging um das Foul. Also
habe ich dir eigentlich schon gesagt, vergangene Folge, liebe Anstoßredaktion, hier ist Gott sei Dank nicht der Schiri und auch nicht Mario Basler, sondern Didi Hamann. Nein, auch nicht. Aber ich bin begeistert von dem Folgentitel. Wo war eigentlich Olli Kahn in der Nacht von Freitag auf Montag im P1? Ach nee, das war ja voll 90er. Bleibt sauber und macht weiter so. Da hat sich unser Kollege Elbert sehr darüber gefreut, dass wir seinen Folgen.
Ja, da, das meine ich ja, genau. Es kommen auch wirklich gute Vorschläge von unseren Hörerinnen und Hörern, aber vielleicht wird es am Ende dann auch der weniger gute Vorschlag, den ich gerade hier in die Runde geworfen habe, aber vielleicht kommt von dir ja auch noch was. Ich möchte auch nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hast. Ich bin ja komplett bei dir. Der BVB muss das Spiel beim VfL Bochum Gewinn. Ich habe es komplett gesehen. Es war eine geile Fußballatmosphäre an der Kastropper. Für mich ist es das Vonovia-Ruhrstadion natürlich. Die Stimmung war fantastisch. Ich finde, das war ein so intensives Spiel. Aber es war ein Foul. Es war ein Foul von Danilo Suarez in der 65. Minute an Karim Adeyemi. Ein klares Foul. Es hätte Elfmeter geben müssen. Es hätte die gelbe Karte für Suarez geben müssen. Das wäre seine zweite gewesen, sprich dann gelb-rot für den Bochumer Außenverteidiger. Und dann hätte der BVB 25 Minuten mit einem Mann mehr gespielt. Er hätte möglicherweise auch diesen Elfmeter verwandelt. Das ist ja auch die Argumentation gewesen von Sebastian Kehl und auch von Edin Terzic, der sich in einem Punkt ganz gravierend von seinem Sportdirektor, von Sebastian Kehl unterscheidet. Edin Terzic ist sehr aufgeräumt, klar, eloquent und in angemessener Tonlage vor die Fernsehkameras getreten und, finde ich, hat da nicht so unangenehm lautlos gepoltert wie Sebastian Kehl.
Ich schwenke so ein bisschen den Kopf von links nach rechts, so quasi, und das richtige Soundsignal dazu wäre so, muah. Und zwar, wir sind ja in so einer Pressekonferenz in einer Diskussionsraum. Will heißen, da vorne sitzt jemand, dem kannst du Fragen stellen und dann hat er die Möglichkeit, darauf zu antworten. Er hat allerdings auch so ein bisschen Klaus Augenthaler-esk gesagt, so alles klar, jetzt gebe ich hier ein Statement. Das hat er sowohl bei Sky am Mikrofon gemacht, das hat er auch bei DAZN am Mikrofon gemacht und das hat er später auf der PK auch nochmal gemacht und hat gesagt so, ja, alles klar, ich möchte irgendwie genau das nochmal so und so einordnen, wie ich es einordne, und damit möchte ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Das finde ich schon ziemlich vorgefertigt, ehrlich gesagt. Von daher finde ich es auf der einen Seite zwar souverän, auf der anderen Seite aber auch unprofessionell, weil nur weil er jetzt ein Statement rausgibt, heißt es ja noch lange nicht, dass es dazu keine Rückfragen mehr geben darf.
Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Welches Statement habe ich denn gehört? Ich habe am Samstag, weil ich frei hatte, ich war das ganze Wochenende, heute der 1. Mai, der Montag ist ja quasi auch noch ein Tag des langen Wochenendes. Ich war in einem Fußballstadion, gestern in der dritten Liga, VfL Osnabrück, FSV Zwickau, 4:3, 7 Tore, das letzte Tor in der 5. Minute der Nachspielzeit durch einen unberechtigten Handelfmeter. In der dritten Liga wären die Zwickauer sicherlich froh gewesen, wenn es dort einen Videoassistenten gegeben hätte, den gibt's aber nicht. Ich will jetzt nicht ausschweifen, aber damit will ich sagen, ich habe am Samstag ganz klassisch die Sportschau geguckt.
Im Ersten.
Ja. Ich habe ganz klassisch die Sportschau geguckt und habe das Statement von Edin Terzic in der Sportschau in der Sportschau gehört, weil am Freitag war das Spiel und in der Sportschau läuft ja auch ein Nachbericht des Freitags. So war es, genau. Ich habe das Statement von Edin Terzic in der ARD Sportschau gehört. Deswegen weiß ich gar nicht, dass er bei der PK nur ein Statement vorgetragen hat und keine weiteren Fragen der Journalisten zugelassen hat. Ich finde, der BVB hat, er hat ja von 3 Schiedsrichterfehlern gesprochen. Die Dortmunder behaupten, der Schiedsrichter hätte 3 entscheidende Fehler gemacht. Philipp Hofmann, der Bochumer, soll irgendwie Emre Can am Rücken getroffen haben. Das hat sich nachweislich als falsche Behauptung herausgestellt. Und ein Handspiel von Masovic, der Bochumer Verteidiger im eigenen Strafraum, da hätten die Dortmunder auch gerne einen Handelfmeter für bekommen. Es war aber der Arm von Masovic im Fallen, der quasi ihn abgestützt hat. Also der klassische Stützarm, an den der Ball dann geprallt war. Aber die Entscheidung, nach dem Foul von Suarez an Adeyemi nicht auf Elfmeter zu entscheiden, Foulelfmeter natürlich, nicht Handelfmeter, auf Foulelfmeter zu entscheiden, war eine Fehlentscheidung. Sascha Stegemann hat sich dafür entschuldigt. Er ist ja die ganze Tingeltour durch die deutsche Sportjournalie gegangen. Er hat ein Interview gegeben für WDR 2. Er war am Sonntag im Doppelpass. Er war bei Sky. Er war beim ZDF. Er hat von Drohungen gegen sich und seine Familie erzählt. Das geht natürlich viel zu weit. Er hat seinen Fehler eingesehen. Er hat aber auch gesagt, er hätte sich zu sehr auf Robert Hartmann, der ja auch einen Fehler gemacht hat, der Videoassistent im Kölner Keller, verlassen. Er hätte ja sagen können, hey Sascha, guck dir das mal außerhalb des Spielfeldes in der Review Area an, aber dieser Impuls war nicht da. 30. Spieltag, entscheidende Phase, ein Foul, das möglicherweise eins war, möglicherweise auch nicht, das hätte ja seine Wahrnehmung sein müssen. Da gehe ich doch auf Nummer sicher, um dieses zusätzliche Hilfsmittel Videobeweis zu nutzen. Und natürlich kommt der DFB oder die DFL, der DFB ist ja für das Schiedsrichterwesen zuständig, um die Ecke und sagt, von so und so viel Entscheidungen, die wir getroffen haben, waren nur ganz, ganz wenige falsch. Aber wenn eine Entscheidung gar nicht in Anspruch genommen wird, ein Videobeweis gar nicht in Anspruch genommen wird, dann stellt das ja alle noch so richtigen Entscheidungen so in den Schatten und das wirft ein furchtbares Bild auf dieses Hilfsmittel Videobeweis. Seit 5 Jahren diskutieren wir über die Sinnhaftigkeit des Videobeweises und dieses Spiel, Bochum gegen Dortmund am Freitagabend, hat ein ganz entscheidendes Argument gegen den Videobeweis geliefert. Dass die Meisterschaft dadurch jetzt nicht entschieden worden ist, das ist meine Meinung. Die Dortmunder haben das so im Eifer des Gefechts anders gesehen. Sie hätten aufgrund ihrer Chancen, alleine Adeyemi hatte ja mehr als nur die eine Chance, die dann auch zum Tor geführt hat, das Spiel beim VfL Bochum gewinnen können, vielleicht sogar gewinnen müssen, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich kann verstehen, dass sie sich da nach dieser Aktion von Suarez gegen Adeyemi verschaukelt gefühlt haben.
Wie gesagt, make love, not VAR, aber genau das ist der Punkt, das lernen wir in jedem guten Streit, in jeder guten Beziehung, in jedem gut geführten Streit, dass man nie alles in Frage stellt und sich dahin, dann hinstellen vor die Mikrofone und zu sagen, so du entscheidest jetzt über Meisterschaft und Nicht-Meisterschaft, das ist mir einfach ein Stück weit zu einfach. Dass es eine Fehlentscheidung war, dass wir auch schon 1000 Mal über den Videoschiedsrichter gesprochen haben, dass er viele Emotionen auch kaputt macht und dass er trotzdem, obwohl du eben diese High-Technology da hast im Kölner Keller und diese 1000 Einstellungen und diese Review-Möglichkeiten und die Review-Area und eben nochmal rausgehen und nochmal hier und nochmal da. Obwohl du das alles hast, macht er irgendwie zumindest gefühlt das Fußballspiel nicht besser, auch wenn es möglicherweise oder vermeintlich dadurch fairer werden könnte. Aber es macht es auf jeden Fall nicht attraktiver, weder für die Fans im Stadion noch für die Spieler, die immer schauen, darf ich jetzt überhaupt jubeln? Jubel ich nochmal, dann wird der Treffer dann doch nochmal zurückgenommen.
Die gar nicht wissen, wie sie mit der Hand sich verhalten sollen, wenn sie abspringen, wenn sie sich in den Schuss drehen, um ihn abzublocken. Da gibt es ja auch die absurdesten Entscheidungen. Da hat ja Julian Nagelsmann, als er noch Trainer beim FC Bayern vor einigen Wochen auch, ehrlicherweise gesagt, fragen Sie mich nicht nach dem Handspiel. Ich kenne die Regeln nicht mehr, ich bin da raus. Ja. Und ja, so geht es, glaube ich, auch vielen Fußballprofis und so geht es mittlerweile auch vielen Journalisten.
Genau, definitiv. Und trotzdem denke ich, dann ist es auch klar, also ich glaube, da haben jetzt am vergangenen Wochenende die beiden Kontrahenten, also hat der FC Bayern und hat auch Borussia Dortmund ähnlich starke Kontrahenten im Kampf um die Meisterschaft gehabt. Borussia Dortmund war in der Pole Position, durfte vorlegen am Freitagabend.
Ich finde Bochum stärker als Hertha.
Ja, aber auch
in Bochum, zu Hause gegen Hertha.
Ja, aber auch jetzt nicht so, dass man sagt so.
Ja, ich weiß ja, was du meinst. Weißt du, also, beide haben gegen Abstiegskandidaten gespielt.
Ja, oder? Also vielleicht in Nuancen und so. Und trotzdem haben die Bayern sich ja auch schwer getan, weil Hertha das hinten versucht hat, über eine lange Zeit ja auch gut funktionierende, stabile Defensive zu lösen. Das geht dann am Ende nicht gegen die Bayern. Aber ja, und die Dortmunder schaffen es dann nicht gegen den VfL Bochum, der zuvor dann noch vom VfL Wolfsburg deklassiert wird.
1-5, ja. Und der mit Manuel Riemann auch ein Tor, da hat er in solchen Spielen ganz oft überdreht, der dem BVB, sage ich schon, dem VfL in dieser Saison schon viele Punkte gekostet hat, aber der da einfach funktioniert hat. Der hat wahrscheinlich eines seiner Top, weiß ich nicht, 5 Spiele seiner Karriere gemacht. Ich habe nicht alle Spiele gesehen, ganz ehrlich, ich habe die wenigsten von ihm gesehen, aber ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass Riemann eine sehr wackelige Saison im Tor des VfL Bochum gespielt hat und der ist über sich hinausgewachsen.
Ja. Ganz wichtiger Punkt für den VfL Bochum natürlich auch, der jetzt trotzdem hinter dem VfB Stuttgart steht und Schalke im Nacken hat. Und Hertha ist so gut wie abgestiegen.
Hertha ist maximal Mittelstädt. Und hat das in München auch gezeigt.
Ja.
26:2 Torschüsse für die Bayern, 18:1 Ecken, 81% Ballbesitz FC Bayern, 19% Ballbesitz Hertha BSC. Am Ende zieht Pal Dardai ein zufriedenes Fazit, weil er sagt, die meisten hätten noch damit gerechnet, dass wir hier in München 0:6 oder 0:7 verlieren. Ich glaube, der spielt mittlerweile sein ganz eigenes Spiel, hat ihn auch, ich habe mir die Namen aufgeschrieben, weil die kannte ich vorher wirklich nicht, Veit Stange und Ibrahim Maza, einen 19-Jährigen und einen 17-Jährigen eingewechselt, weil er sich wohl auch sagt, hey, ich fange hier schon mal an, irgendwie Spieler zu bringen, die vielleicht perspektivisch in der zweiten Liga beim Neuaufbau mithelfen könnten. Aber auch da sind die Bayern ja für diese Leistung kritisiert worden, weil sie sich sehr lange schwer getan haben. Am Ende war es ein, ich meine, ich sag's nochmal, 26:2 Torschütze, 18:1 Ecken, 81% Ballbesitz, ein 2:0 Sieg, einfach mal so ein Gegner relativ ja, bürokratisch weggearbeitet, ja. Würde ich mal sagen. Und das ist ja auch eine Qualität, auch eine Leistung und es muss ja nicht immer glanzvoll sein. Der FC Bayern in seiner Hochphase, in der Hinrunde oder vielleicht auch in der vergangenen Saison, als es noch einen Robert Lewandowski gab, hätte Hertha vielleicht wirklich 6 oder 7:0 weggemacht, aber in dem Fall ist das, finde ich, eine souveräne Vorstellung gewesen, an der es überhaupt nichts zu kritisieren gibt.
Genau, der FC Bayern hat sein Tagesgeschäft, wie es so schön heißt, verrichtet und war ja sowieso eigentlich für viele viel interessanter drumherum. Da gab es interessante Interviews, da gab es eine, ja, vielleicht dann doch recht humorvolle, freche Antwort von Thomas Tuchel auf die Frage, was Uli Hoeneß unter der Woche an der Säbener Straße gemacht hat. Da hat er gesagt, er hat mir gesagt, wer am Wochenende spielt. Und das fand ich eigentlich in Anführungsstrichen ganz witzig oder beziehungsweise ganz schlagfertig. Und Oliver Kahn, der CEO, wurde gefragt, ob er denn versichern könne, ob er in der kommenden Saison noch weiter da CEO sei beim FC Bayern München. Da hat er kurz gelacht und hat einfach nur gesagt, also natürlich ne, bin ich in der kommenden Saison noch da.
Hat er nicht gesagt, hoffentlich Allianz versichert?
Ja, nee, das hat er nicht gesagt. Aber es gibt ja eben diese obligatorische Mitgliederversammlung und da wird es sicherlich auch Kritik geben. Da hat mir tatsächlich in diesem Interview, was ich da gesehen habe, eine Nachfrage gefehlt. Und zwar hat Oliver Kahn gesagt, so sinngemäß, ja, wir wissen ja auch, dass jetzt nicht alles gut gelaufen ist und das gehört ja auch zum FC Bayern München dazu. Wenn du einen Vertrag hier beim FC Bayern München unterschreibst, dann musst du wissen, was du mindestens hier immer alles geben musst. Also, ne, und das hat er mir gesagt. Aber ich habe mich dann so ein bisschen so gefragt, ja gut, aber wenn du jetzt CEO bist und wenn du Hasan Salihamidžić als dein Sportvorstand unter dir hast und neben dir hast du den Herbert Hainer, wer ist denn dafür verantwortlich, dass in den letzten Wochen und Monaten nicht alles rund gelaufen ist? Also das heißt, er hat so ein bisschen gesagt, es ist ja klar, dass wir immer das Maximum wollen und dass es natürlich auch ein bisschen Gegenwind geben wird. Wo ich dann dachte so, ja, aber wenn jetzt hier einer ganz oben dafür verantwortlich ist, also er steht in der Verantwortung, dann ist er das ja. Und trotzdem hat er gesagt, mit einem breiten Grinsen oder mit einem, dass es selbstverständlich sei, dass er in der kommenden Saison noch da ist. Aber
was soll er auch anderes sagen? Ne? Also das ist ja auch jetzt auch, ich glaube, oberstes Gebot da, so wenig Unruhe wie möglich reinzubringen in die dieses unruhige Gesamtaroma beim FC Bayern, um dann nicht auch noch den letzten Titel, der übrig geblieben ist, zu verspielen.
Ja, apropos Titel. Wer wird eigentlich deutscher Meister? Also wir haben ja unter der Woche über Instagram schon eine Geschichte angeschoben. Und zwar haben wir von unserem, also wir sind ja der Kult-Podcast und wir haben ja unsere Kult-Mikrofone in der Hand und die Kult-Kopfhörer auf und zeichnen jede Woche eine Kult-Folge auf. Und deswegen haben wir natürlich auch Kult-Fans. Und unser Kult-Fan Björn aus, ich glaube, Kiel hat uns folgende Nachricht vergangene Woche geschickt, noch weit vor dem 1:1 zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. Hashtag Meisterfrage.
Hallo, lieber Michael Augustin. Ich bin ja ein Riesenfan von eurem Podcast und höre auch jedes Mal rein. Und manchmal verdrehe ich schon die Augen, wenn Sachen gegen Werder auch geäußert sind, auch wenn wir echt nicht die beste Saison spielen. Aber ich habe eine Herausforderung an Michael Augustin. Ich wäre bereit, eine Wette gegen Michael Augustin anzutreten. Und zwar glaube ich schon, dass Borussia Dortmund dieses Jahr Meister wird. Als Wetteinsatz würde ich 25 € für einen wohltätigen Zweck spenden. Und so als Außenseiterchance, würde ich beinahe noch sagen, wenn Union Berlin mit nur 5 Punkten Abstand Meister wird, zahlen wir beide 50 Euro für einen wohltätigen Zweck. Das ist vielleicht auch die neue Diskussionsrunde. Verfallsdatum für diese Wette wäre vor Anpfiff des Freitagsspiels. Ich bin gespannt von euch zu hören. Ich wähle extra die Sprachnachricht damit.
Okay, ja, genau. Das ist Björn aus Kiel. Erstmal vielen, vielen Dank. Wir lassen uns ja immer auf gewisse Dinge ein. Vielen Dank, dass er auch bei Fußball Sachverstand und wenn es darum geht, jemanden herauszufordern, sich direkt an den Experten wendet und nicht an denjenigen, der einfach nur sinnlose Stimmen imitiert. Also Michael, du hast ja mir schon eine kleine Antwort auf diese Challenge gegeben. Was sagst du zu der Herausforderung, die uns Anstoßkulthörer Björn geschickt hat?
Ja, ich finde ja gut, dass er sagt, er wette, dass Borussia Dortmund in dieser Saison Meister wird. Ja. Wenn er gesagt hätte, er wette, dass Borussia Dortmund irgendwann Meister wird oder Meister wird, dann wäre ich nicht drauf eingestiegen. In dieser Saison wird der FC Bayern Meister. Das habe ich ja auch in der vergangenen Woche gesagt. Und ich habe, das weiß er mittlerweile auch, diese Wette angenommen und finde es gut. 25 Euro von dem Verlierer für einen guten Zweck. Und ich, der Gewinner, also ich werde ja der Gewinner sein, werde dann auch nochmal 25 Euro draufpacken. Finde ich super. Machen wir gerne.
Finde ich auch sehr gut. Ich werde mich da auch noch beteiligen. Vielleicht kriegen wir ja insgesamt noch die 100 voll. Es gibt unterschiedliche NGOs. Ich glaube, Björn sagte sowas wie Kieler Tafel. Wie gesagt, der kommt, glaube ich, aus dem Großraum Kiel. Ich kenne eine ganz spannende, tolle NGO zum Beispiel in Kenia, die sich für Kinder teilweise ohne Heimat oder teilweise auch ganz ohne Eltern, also für Waisenkinder einsetzt. Michael hat bestimmt auch richtig gute Ideen. Ich möchte noch zur Auflösung ganz kurz auf unser Voting schauen, denn ihr habt ja auch mitgemacht über unseren Instagram-Kanal. Wer wird denn jetzt deutscher Meister? Der BVB, der FCB oder auch Union Berlin als Außenseiter? Dortmund 47%, das war wie gesagt vor dem 1:1, der FC Bayern 29% oder eben auch Union Berlin dann noch mit 24%. Und wie gesagt,
das ist ja fast die absolute Mehrheit. In Bayern würde man sagen, das sind ja CSU-Verhältnisse.
Genau, wer wird Meister? CSU, FCB oder Union Berlin? Wenn auch ihr.
Ich bin bei den 29%. Das habe ich, glaube ich, jetzt hiermit deutlich gemacht.
Genau, für den FC Bayern München. Und ja, wenn auch ihr irgendwelche...
Nee, nicht für. Also ich glaube, dass sie es werden. Ich fände es ja auch toll, wenn mal eine andere Mannschaft am Ende die Schale hochhalten würde. Aber so wird es nicht kommen.
Du bist da einfach Experte und
wahrscheinlich,
Realist.
Höchstwahrscheinlich, vielleicht, vermutlich.
Ja. Was haben wir... Ich hatte es gerade eben noch rausgesucht, aber mir ist es schon wieder entfallen. Schauen wir noch einmal auf den kommenden Spieltag und stellen fest, am 31. spielt der FC Bayern München 18.30 Uhr bei Werder Bremen.
Genau.
Und fast 24 Stunden später Borussia Dortmund um 17.30 Uhr am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg.
Das ist ja das Spiel, von dem ich letzte Woche gesagt habe, da wird Dortmund straucheln und nur einen Punkt gegen Wolfsburg holen. Jetzt ist es aber schon in Bochum so gekommen.
Ole Werner, können wir jetzt wiederum auch sagen, Ole Werner kann Bremen.
Ole Werner
kann Bremen, genau, das ist das eine, aber Ole Werner kann auch Bayern.
Du meinst, weil er mit Holstein Kiel die Bayern aus dem Pokal geschmissen hat.
Ja, und vielleicht gibt es dann ja doch ein 1:1, pass mal auf. Werder Bremen, unfassbar heimschwach, beendet diese unfassbar heimschwache Serie und trotz den Bayern ein 1:1. Und du sagst, dann ist völlig egal, weil Dortmund 1:1 gegen den VfL Bochum, Wolfsburg spielen.
Ja, ich glaube wirklich, dass also auch nach diesem Unentschieden in Bochum und dem Schaum vom Mund, mit dem die Dortmunder jetzt wahrscheinlich ins Heimspiel gegen Wolfsburg gehen werden. Ich glaube, dass sie dort nur unentschieden spielen werden. Ich glaube aber auch, dass die Bayern in Bremen gewinnen. Auch wenn ich es mir anders wünschen würde. Und Björn, ja, wahrscheinlich auch.
Weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Ich glaube, die mittlerweile ist es umgekehrt. Also früher haben wir ja immer gesagt, so wenn wir ein Schlagzeilen-Orakel machen, also wenn wir orakeln, was am nächsten Tag in der Tageszeitung oder im Kicker oder bei Bild steht oder wo auch immer, was so die Schlagzeilen zu den entsprechenden Spielen sind und wir konnten das schon voraussagen. Ich glaube, mittlerweile ist es umgekehrt, denn weißt du, was der Kicker geschrieben hat zum 3:0 gegen Mainz?
Wolfsburg-Mainz?
Ja.
Nee, keine Ahnung.
Der VfL mit Windenergie.
Jonas Wind hat das 1:0 geschossen, ne?
Und das 3:0.
Und das 3:0, ja. Das ist gut. Gut. Nachhaltig. Ein nachhaltiger Verein.
Ja. Und ein nachhaltiges Unternehmen, der Kicker.
Ja. Ja, und der VfL Wolfsburg vor allen Dingen mit Windenergie. Finde ich sehr gut, gefällt mir. Wollen wir über den HSV reden, über den Aufstiegskampf in der zweiten Liga. Darmstadt gewinnt, klar, in Kiel. Heidenheim auch wieder erfolgreich gewesen. Der HSV nicht. Hat mit 2-3 beim 1. FC Magdeburg verloren. Da hätte ich ja gedacht, dass der Patzer jetzt am Wochenende gegen Paderborn zu Hause gegen den SC Paderborn kommen würde. Aber es ist jetzt schon eine Woche vorher in Magdeburg passiert. Wie hat Lead Paccarada, der Linksverteidiger von St. Pauli, gesagt, die HSV-Niederlage hat mich nicht überrascht. Nervenflattern im Saisonendspurt sei normal. Beim HSV ist es, glaube ich, nicht nur Nervenflattern, es ist mittlerweile auch nicht vorhandene Qualität in der Defensive.
Darf ich ganz kurz nochmal auf Lead Paccarada gehen?
Ja.
Weil wir sind ja auch der gläserne Podcast, wir sind der Behind-the-Scenes-Podcast, wir sind der Podcast, der im Prinzip das Ohr zur Welt ist, so kann man es ja eigentlich sagen, gerade hier in Hamburg beim Tor zur Welt. Und ich habe Lead Paccarada am Sonnabendnachmittag getroffen. Da dachte ich, der kann ja eigentlich, also der war so schnell in meinem alten Nobelviertel, der war so schnell in meinem alten Nobelviertel mit seinem mattschwarzen Audi. Da habe ich gedacht so, das kann ja gar nicht sein. Der kann ja eigentlich nur entweder gesperrt gewesen sein oder hat nicht gespielt. Aber der hat gespielt mit der Dreierkette, die defensiv eine Fünferkette wird. Auf der linken Seite, wie man es kennt, aber so ein bisschen offensiver vor der Dreierkette links außen. Und da kam er da an und hat da bei einem Nobel-Italiener mit seiner Nobel-Protzkarre, das sind nämlich dann auch die Seiten des FC St. Pauli, schon das Geld, was er in der kommenden Saison möglicherweise dank des Kass beim 1. FC Köln verdienen wird, wenn er denn doch wechseln darf.
Dafür führt Jackson Irvine HVV, der nutzt ist nur so? Öffentliche Verkehrsmittel.
Ja. Da wird er, also er ist nicht Eddie Irvine, sondern er ist Jackson Irvine und
Jackson HVV. Irvine, der fährt
kein Ferrari?
Nein, der fährt mit Bus und Bahn. Und geht auch viel zu Fuß, weil er ja auch nicht weit vom Stadion entfernt wurde. Wobei, die trainieren ja an der Kollaustraße, das ist in Hamburg-Niendorf. Von St. Pauli nach Niendorf ist es dann doch ein bisschen weiter. Aber der ist da sehr nachhaltig unterwegs. Aber ich will jetzt gar nicht Lead Paccarada zu sehr hier analysieren. St. Pauli hat gewonnen gegen Bielefeld.
Ich nur noch ganz kurz. Und zwar, wir haben ja immer, ich bin ja auch der Investigative, neben der schlechten Imitation.
Du bist der Schnüffeljournalist.
Bin ich der Schnüffeljournalist, genau. Der immer was schnüffelt, bevor er Journalist ist. Nein, um Himmels Willen, nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche falschen
Das ist bei der Bild so.
Ja, genau, das ist bei der Bild so. Und bei Til Schweiger. Nein. Was ich nur sagen wollte, wir haben ja schon ganz häufig diese Behauptung aufgestellt, dass Lead Paccarada der beste Linksverteidiger der zweiten Liga ist.
Jetzt kommst du mit Derek Köhn.
Aber jetzt komme ich mit Derek Köhn.
Der ist auch gut.
Der ist wirklich gut. Mhm. Und der wird, glaube ich, auch in der kommenden Saison nicht bei Hannover 96 spielen. Der führt jetzt die Torjägerliste der Zweitliga-Verteidiger an.
Wie heißt nochmal der Kuhstall im Volkspark?
Muheim.
Richtig, gut.
Habe ich mir gemerkt.
Ja, hast du dir gemerkt. Derek Köhn ist auch jemand aus Hamburg. Der hat auch mal für den HSV gespielt, aber nicht für die erste Mannschaft. Aber ich möchte jetzt mit dir über die Profiabteilung
bitte
des HSV sprechen. Ich habe es ja gesagt, Nervenflattern, ja klar, das ist seitdem der HSV in der zweiten Liga spielt, im Saisonendspurt so. Vor einem Jahr gab es hinten raus den Booster, sodass sich der HSV noch in die Relegation retten konnte.
Das ist dieser Energy Drink aus der 0,5er Dose, der Booster, ne?
Genau, das ist der Tim Walter Booster mit seinem Konterfei auf der Dose.
Statt Konterfei gibt es in der nächsten Saison Konterbier, aber gut, das ist was anderes.
Bitte, ich will nicht unterbrechen. Aber es gab 22 ja. Gegentore für den HSV in der Rückrunde. Nur 6 Mannschaften haben in der Rückrunde mehr Gegentore hinnehmen müssen als der HSV. Der HSV hat in den letzten 3 Spielen 8 Gegentore gefangen. Gegen Gegner wie Karlsruhe, Kaiserslautern, Magdeburg. Das ist nicht das Establishment der zweiten Liga, sondern eher so die Holzklasse. 9 Gegentore gegen diese 3 Gegner. Gegen Karlsruhe, Kaiserslautern und Magdeburg. Das ist ein Ergebnis der riskanten Spielweise unter Tim Walter, wenn die Mannschaft eben fast an der Mittellinie steht und da verteidigt und wenn sie auch nur diesen einen Plan kann, wenn sie nur versuchen über ihr, ich will ja fast sagen, zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein den Gegner zu dominieren. Tim Walter weicht von diesem Plan nicht ab und der 1. FC Magdeburg ist ja, was den Ballbesitz angeht, ich glaube neben dem HSV die Mannschaft, die am meisten den Ball fordert, ja, und ihn hat.
Stimmt.
Und die Magdeburger haben es als Aufsteiger jetzt 2-mal geschafft, den HSV mit 3-2 zu schlagen. Hier in Hamburg und zu Hause am Wochenende geschehen in Magdeburg. Und der ehemalige HSV-Trainer Christian Titz hat seine Nachfolger, ich weiß gar nicht, wie viele Trainer zwischen Titz und Walter lagen, zweimal ausgecoacht, weil Walter eben auch nur diesen Stiefel spielen lassen kann. Und
ein bisschen Pech auch gehabt hat, also ganz, ganz Pech gehabt hat.
VAR-Pech.
Naja, nicht VAR-Pech, weil das war ja jedes Mal richtig. Aber
es waren teilweise Zentimeter. Es
waren wirklich Zentimeter.
Genau, würde ich durchdrehen.
Ja. Nee, aber weil früher wären das Tore gewesen.
Ja, natürlich. Ne? Es ist aber ja trotzdem gerecht, wenn es kalibrierte Linie gibt. Aber es wirklich, da muss man.
Hätte keiner gesehen.
Wenn du Schuhgröße 42 hast, dann kann die nächstgrößere Größe, die 43, kann schon dafür sorgen, dass das Tor nicht gegeben wird, weil du dann im Abseits gestanden hast. Das ist echt fies, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aus dem Hause Jim Knopf ist es der HSV und die wilde 43. Jonas, oder sie trinken jetzt nur noch 43er mit Milch, kann ja auch sein, aber komm, okay, weiter.
Aber ja, Walter, immer Walter. Jonas Boll stützt Tim Walter noch. Einige Fans, ich habe es gesagt, fordern in den sozialen Netzwerken bereits den Rauswurf des HSV-Trainers. Das war ja vor 2 Jahren so, dass Daniel Thun auf der Zielgerade noch geopfert wurde. Ich habe gehört, dass Horst Rubisch vorsichtshalber schon seinen Angelurlaub für die nächsten Wochenenden abgesagt hat.
Ja, höchstwahrscheinlich. Und es ist, also nochmal, erst Ernst oder erst Spaß? Also nicht nur Spaß, denn aus Spaß wird ja auch manchmal ernst.
Ernst ist in Meppen, Mittendorf hat jetzt 2-mal gewonnen. Spaß kommt hier eigentlich nie vor. Also dann bitte weiter mit Ernst.
Okay, Ernst ist, dass Torschütze Baris Artig am MDR-Mikrofon gesagt hat, genau das, was wir jetzt auch nicht als Einzige herausgefunden haben, investigativ, aber was wir gesagt haben, was einfach der Fall ist, wenn du zu Hause gegen Heidenheim spielst, dann bleiben oben links und oben rechts immer noch ein paar Plätze frei. Aber wenn du zu Hause, natürlich musste Magdeburg auch noch Punkte holen, um dann den Klassenhalt so final unter Dach, soll man nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall fix zu machen, Haken dran zu machen. Aber natürlich sagen sie auch, gegen den HSV zu gewinnen, das ist etwas ganz Besonderes, weil du natürlich weißt, da kommen in jedem Fall knapp 2000 HSV-Fans mit oder vielleicht sogar 2500 HSV-Fans.
Ja, so 10% des Kartenkontingents, ne? 27.000 irgendwas Zuschauer waren da.
Die Bude ist voll, es ist eine knisternde Stimmung, die Gästefans erwarten was. Es ist der große HSV, zumindest ist es der große Name, es ist die entscheidende Phase in der Saison. Und
das ist das Elbderby.
Ja, und dann kommst du als Magdeburger um die Ecke und hast irgendwie die Möglichkeit, eben durch Ballbesitz, Fußball, haben wir auch drüber gesprochen, dass es gegen den HSV total wichtig ist, mitzuspielen und eben nicht den HSV das Spiel machen zu lassen. Und dann weißt du wiederum letztendlich auch, und da muss man jetzt auch sagen, okay, das ist jetzt auch relativ einfach, dass der HSV halt immer wieder auch Lücken in der Defensive anbietet, weil er eben so offensiv daherkommt. Und von daher ist all das eingetreten. Das andere ist, das, was auch irgendwie zur Wahrheit dazugehört, ist, ich meine, gucken wir uns beide in die Augen, sollte der HSV sich jetzt von Tim Walter trennen oder, weiß ich, nach dem nächsten Spieltag, ja komm.
Der müsste der Verein aber von Jonas Bold und Tim Walter trennen, die sind ja eng miteinander verknüpft wie siamesische Zwillinge.
Ja, und ich meine, sie haben auch diese Erfahrung mit Horst Rubesch auch schon des Öfteren gemacht oder beziehungsweise sie haben schon häufiger entsprechende Kurzschlussreaktionen, möchte ich mal sagen, gezeigt. Wer soll denn da jetzt den HSV mit dem Blick auf die Tabelle noch kurzfristig...
4 Punkte Rückstand auf Heidenheim.
Ja, eben. Ja. Also das heißt, das ist jetzt ja auch nicht so, dass die gleich auf sind, sondern du bist eigentlich schon so weit hinten dran. Und
aber glaubst du,
am Freitag spielst du gegen Paderborn, die kommen
50
richtig...
50 Punkte Paderborn, 56 HSV.
Genau.
Ich glaube, Paderborn wird gewinnen, dann hast du immer noch 56 beim HSV, 53 bei Paderborn.
Paderborn hat einen Lauf, hat eine unfassbar starke Offensive mit Titz und
hast dieses du ohnehin,
mit Titz.
Christian Titz, genau, dieses ohnehin, Paderborn ist Lukas Kwasniok.
Nee, aber Titz meine ich den Stürmer. Philipp, heißt er nicht Philipp Titz?
Das ist, der spielt bei Darmstadt.
Jetzt verwechseln wir alles. aber habe ich nicht den.
Meinst du Dennis Spree? Du meinst Muslia?
Nee, stimmt gar nicht. Ich meine,
bei welchem Verein sind wir? Beim SC Paderborn?
Nee, ich meinte tatsächlich, du hast recht. Ich meinte, hast du recht, Titz ist es bei Darmstadt, hat auch getroffen, bei Holstein Kiel. Ich meine, den du besser aussprechen kannst als ich. Wie heißt der? Srebeni?
Srebeni, ja. Der hat gar nicht so oft getroffen, aber hat jetzt, glaube ich, 2-mal getroffen. Und dann hast du 3 Punkte nur noch oder hättest nur noch 3 Punkte, sollte Paderborn tatsächlich im Volksparkstadion gewinnen. Und dann... glaube ich, geht's oder ginge es drunter und drüber und dann würde ich überhaupt nichts mehr ausschließen beim HSV. Also ganz ehrlich, also jetzt ja, ohne Sarkasmus, ich glaube, dann wäre es...
Weil dann wäre die Saison ja schon kaputt. Also dann wäre ja im
Prinzip. Ja, aber dann geht es darum, vorbei, den Relegationsplatz abzusichern. Die ersten beiden Plätze wären dann ja schon fast weg. Ich habe übrigens, das ist ganz interessant, habe ich bei Instagram gesehen, auf dem Kanal des ZDF Sportstudios, mögliche Endplatzierungen in Liga 2. Also die Plätze, die alle Mannschaften noch belegen könnten. Und zwar, wenn sie wahrscheinlich alles gewinnen, alles verlieren und wenn die Konkurrenz dementsprechend mitspielt. Darmstadt kann bestenfalls Erster werden, schlechtenfalls Dritter. Mhm. Heidenheim kann bestenfalls Erster werden, schlechtenfalls Sechster. Der HSV kann bestenfalls Erster werden, schlechtenfalls Siebter. Das kann man jetzt ganz weit fortsetzen. Ich will damit nur sagen, der HSV kann logischerweise auch noch diesen dritten Platz verspielen und da geht es vielleicht nach dem Spiel gegen Paderborn gar nicht mehr drum, jetzt nach Heidenheim oder Darmstadt zu gucken, auf die direkten Aufstiegsplätze, sondern nur noch darum, den dritten Platz abzusichern und dann wäre der Trend trotzdem, trotz des gewonnenen Derbys vor einer Woche gegen St. Pauli, schon sehr negativ und ich habe da sowas im Gefühl. Ich kann es nicht belegen, es ist einfach nur so ein Gefühl, was ich habe, wenn ich hier diesen weiten Weg auf mich nehme, um in dein Anstoßstudio zu fahren.
Mein Gefühl oder meine Prognose ist, der HSV steigt dieses Jahr nicht auf und wird es nächstes Jahr mit André Breitenreiter versuchen.
ja, mit André Breitenreiter?
Ja. Okay. Hat früher auch mal beim HSV gespielt.
Ja, gut, das haben viele, ne?
Ja, ist momentan joblos, hat einen Nordbezug.
Sind auch viele.
Ja?
Joblos. Ach, da habe ich jetzt gar keinen Kandidaten oder hätte ich keinen Kandidaten parat.
Das wird passen.
Aber, André Breitenreiter war in der Schweiz erfolgreich.
Heute auf den Tag, genau, Hoffenheim, hat André Breitenreiter heute erst bei Instagram gepostet. Heute vor einem Jahr ist er Schweizer Meister geworden.
Heute vor einem Tag war der 30. April.
Ja.
Das ist der 1. Mai. Ihr hört Anstoß am Tag der Arbeit. Wir ackern, wir machen uns krumm, wir schwitzen, wir schuften, alles für euch. Und jetzt haben wir vielleicht auch einen Haken hinter die zweite Liga gemacht und wollen euch mitnehmen in unsere kleine, leckere Quizshow. Und Fabian, der hat technisch hier mittlerweile alle Möglichkeiten. Der drückt jetzt aufs Knöpfchen und dann hört ihr nach dem Anstoß-Opener euren zweitliebsten Anstoß-Song.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Nimmst du eigentlich so ein Flens oder so ein Astra?
Ich würde ein Astra nehmen.
Wirklich?
Mische. Ja.
Komm, ich mach dir eine auf.
I love it. Das Astra meine ich jetzt gar nicht, sondern diesen Song, den wir gerade gehört haben. Ich mag das. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Wirklich? Ja. Ja, finde ich auch.
Prost.
Hier, das ist deins. Ich mache hier, guck mal, ihr könnt ja mal raten, ob das hier das Astra ist oder ob das das Flens ist.
Boah, das war ja
gar nichts. Richtig schlecht, ne?
Das war gar nichts.
Gott, ist das schlecht. Komm, Prost. Auf das Leben. Und hier übrigens die da hinten, auf der anderen Seite, dieses kleine Wohnkomplexes hier, formerly known as Mehrfamilienhaus, die schreibt ja bestimmt einen Roman. Weißt du, wir sitzen hier und labern hier Woche für Woche Anstoß und die schreibt da oben Bestseller.
Ich glaube, die macht auch einen Podcast und da ist alles geskriptet. Die liest das nur ab. Hier kommt alles aus dem Ärmel geschüttet.
Aber du weißt ja, der Klassiker ist ja, man muss ja auch etwas in den Ärmel reinpacken, damit man etwas rausschütteln kann, ne?
Ja, das stimmt auch. Mal gucken, was du jetzt in das Quiz gepackt hast, in die Kultrubrik, der eine überrascht den anderen.
Das möchte ich gerne machen.
Deine Überraschung steckt in deinem Handy, meine diesmal auch in meinem Handy. Willst du anfangen, mich zu überraschen?
Ich möchte sehr, sehr gerne anfangen.
Ich lehne mich zurück.
Und es ist Frühling, meine sehr verehrten Damen und
Herren. Kann ich bestätigen, wunderschöner Tag heute. Deswegen rieche ich auch so ein bisschen nach Fischbrötchen und Kiezmische. Also wenn das danach riecht, ich bin's, weil ich schon an der Elbe war und da gab's ein bisschen was auf die Hand.
Ihr alle suchen Spieler, die in diese Jahreszeit passen. Wer bin ich?
Sebastian May.
Wer bin ich, meine sehr verehrten Damen und Herren? Ich spiele in der Fußball-Bundesliga. Beziehungsweise ich spielte in der Fußball-Bundesliga.
Jan Sommer.
Unter anderem für den SV Darmstadt. Unter anderem machte ich auch 16 Spiele für Werder Bremen. Außerdem...
Jerome Gondorf?
Machte ich 8 Spiele...
Warte mal, was suchen wir? Suchen wir jemanden, der so heißt wie Frühling? Oder?
Der sehr, sehr, sehr gut in diese aktuelle Zeit passt.
Okay, Pollenflug.
Ja, es ist nicht Jonas Pollenflug, aber ich spiele seit dem Jahr 2022, also seit dem Sommer 2020 für den FC Lugano. Vorher spielte ich auch für den FC Bayern München 2. und für den FC Bayern München machte ich auch 2 Spiele.
Ui. Und für Werder Bremen auch?
Für Werder Bremen. Mein Spitzname ist Lasse, aber eigentlich heiße ich Lars Lukas.
Mai.
Richtig.
Lars Lukas Mai. Ja. Ich habe eben Sebastian Mai
gesagt. Ja, Sebastian Mai ist ja nicht richtig.
Nee, der spielt beim MSV Duisburg. Lars Lukas Mai, genau. Ja, ja, ja.
Lars Lukas Mai. Wir machen weiter. Jetzt weißt du so ungefähr, wo die Reise hingeht. Wir machen weiter mit mir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein 2. Name ist Lennart. Ich bin in Ida Oberstein geboren.
Der 2. Vorname ist Lennart?
Der 2. Okay. ist Lennart. Nicht der 1. Der 1. ist Hannes. Mhm. Hannes Lennart heiße ich. Ich bin in Ida Oberstein geboren und bin ein deutscher Nachwuchs-Nationaltorhüter gewesen. Seit der Saison 2022-23 stehe ich beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin unter Vertrag.
Hä?
Vorher spielte ich 13 Mal für Brannbergen.
Ach so, Grill. Lennart Grill.
Richtig.
Ja.
Natürlich, Hannes Lennart Grill.
Ja, stimmt. Mein Grill war noch nicht an. War da, na, deiner auch noch nicht, oder?
Seiner war schon...
Nee, deiner. War dein Grill schon an?
Meine war noch nicht. Ich bin verwandt mit Hannes Lennart Grill. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Auch weil ich Torhüter war.
Grill Kohle?
Nee.
Zange?
Ich heiße auch nicht Heinz Zange. Ich spielte unter anderem während meiner langen Karriere für den 1. FC Markkleeberg.
Mhm.
Spielte auch für die New York Red Bulls.
Mhm.
Ich hütete auch das Tor von Schalke 04 und Werder Bremen.
Oh.
Und auch eine lange Zeit, und zwar in der Bundesliga am längsten, 149 Mal lief ich für den Hamburger SV auf.
Rost.
Ja.
Frank Rost, Grillrost.
Ja. Das ist absolut richtig.
Ja, das.
Die sind miteinander verwandt.
Ich muss mich mehr reindenken in dieses Setting.
In dieses Setting.
Frühling. Kommt auch noch sowas wie Gänseblümchen?
Wenn du einen Spieler findest,
Löwenzahn.
Der Gänseblümchen heißt.
Chris Löwe.
Auch ich verändere mich aktuell rasant. Ich bin eher bekannt als Trainer. Unter anderem auch in der Fußball-Bundesliga. Aber früher auch bei der Spielvereinigung Unterhaching, zunächst als Co-Trainer und dann als Teamchef. Später bei Augsburg 2.
Schwabel?
Und dann...
Manni Schwabel? Also der ist ja immer noch Präsident in Unterhaching.
Das stimmt, aber ist er nicht. Dann noch Augsburg 1. Bundesliga-Trainer beim FC Augsburg.
Weinziel?
Auch nicht.
Nee.
Ich war unter anderem auch noch Nationaltrainer von Deutschland U20.
Manuel Baum.
Ja.
Manuel Baum.
Ich fühle mich bei Manuel Baum unfassbar wohl. Allerdings ist meine Zeit
Käfer
schon lange abgelaufen. Ich bin ein ehemaliger deutscher Fußballspieler.
Blatt.
Zwischen 1988 und 1993 war ich sowohl in der DDR-Oberliga als auch in der Fußball-Bundesliga aktiv. Ich spielte für den FC Rot-Weiß Erfurt, für Kaiserslautern, für Tennis Borussia Berlin und den FC Carl Zeiss Jena.
Oh, Kaiserslautern.
Ich war
Nationalspieler?
Angreifer.
Nationalspieler?
Nationalspieler.
Nee, nur, war ich nur Spieler nicht. In der DDR-Oberliga, genau. Und in der Bundesliga.
Geboren in Weimar. Und ich fühle mich, wie gesagt, ganz besonders wohl bei Manuel Baum. Mit dem Vornamen heiße ich Thomas.
Oh, warte mal. Ich weiß es gerade nicht.
Thomas Vogel.
Ah. Ja.
Und auf diesen Spieler wirst du niemals kommen. Und zwar bin ich geboren am 26. Dezember 2000. Ich bin ein Venetian Footballer who plays as a midfielder for Polish side Podlase Biela Podlaska and the St. Vincent and the Grenadines National Team. Mhm. Mein Name ist Deal Rian Spring. Das war mein kleines Frühlingsquiz.
Das war gar nicht so schlecht. Das hat Spaß gemacht.
Es war gar nicht so gut.
Nee, ich fand das lustig. Wahrscheinlich lustiger als das, was ich jetzt vorhabe. Ich wollte eigentlich den FSV Mainz 05 huldigen. Ich finde, diese tolle Siegesserie, es waren 10 ungeschlagene Spiele in Folge, die sind viel zu wenig gewürdigt worden hier in unserem Podcast. Dann ist es so, wie manchmal beim ZDF Sportstudio, die denken sich ja auch montags aus oder schon eine Woche vorher, wen fragen wir an? Und dann hast du den Gast und dann kommt der mit einer Niederlage ins Sportstudio und man kann eigentlich alle Fragen über den Haufen werfen, weil man plötzlich dann über die Krise oder über was auch immer reden muss. Ich ziehe das trotzdem durch. Auch wenn Mainz jetzt in Wolfsburg mit 0:3 ziemlich deutlich verloren hat. 0:3 war schon der Halbzeitstand. Man weiß viel zu wenig über diese Mannschaft des FSV Mainz 05, die eine ganz, ganz tolle Rückrunde spielt unter Bo Svensson, die immer noch im Bereich der Europapokalplätze ist. Es gibt ganz viele Spieler von Mainz 05 und auch ich würde mich schwer tun, die Startelf von Mainz 05 zu benennen. Das sollst du nicht machen. Aber wir spielen das Spiel Nationalitätenraten. Ich nenne dir die Spieler von Mainz 05 und zwar alle, das sind wahrscheinlich über 20, aber ich versuche da sie ein bisschen schneller vorzulesen, damit das hier nicht zu langweilig wird. Und du musst mir sagen, aus welchem Land der jeweilige Spieler stammt. Die Torhüter können wir, glaube ich, in einem zusammenfassen. Das sind Finn Dahmen, Lasse Ries und Robin Zentner. Die kommen alle aus
Deutschland.
Richtig. In der Abwehr spielt der Mann mit Doppel-A, nicht Hand mit Nachnamen, sondern er wird einfach nur Aaron genannt. Woher kommt Aaron?
Oh. Ist das nicht ein Portugiese?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ne? Ja, geografisch schon ziemlich dicht dran, aber
Spanier.
Eben...
Spanier.
Ja,
okay. Genau.
Stefan Bell.
Deutscher.
Mhm. Anthony Cassi.
Franzose.
Richtig. Dani da Costa.
Deutscher.
Ja.
Ich glaube U21 auch mal. Ne? Europameister?
Das glaube ich nicht. Aber er war bei Eintracht Frankfurt, da ist er nicht mehr, er ist jetzt bei Mainz 05. Und bei Frankfurt war er so gut mal, dass er als Rechtsverteidiger plötzlich auch im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft aufgetaucht war. Der nächste. Edemilson Fernandes.
Der ist Portugiese?
Nee.
Brasilianer?
Schweizer.
Ah ja, gut.
Alexander Hack.
Deutscher.
Ja. Andreas Hantje Olsen.
Der kann ja eigentlich nur Däne sein, oder?
Oder
vielleicht. Oder Norweger.
Genau, oder nördlicher, wollte ich sagen. Norweger, richtig. Maxim Leitsch.
Österreicher?
Deutscher. Der Kapitän, Silvan Widmer.
Deutscher.
Schweizer.
Läuft gut.
Wir sind im Mittelfeld.
Man kann sich mit Mainz, glaube ich, nur blamieren. Aber du hast ja recht, es ist ja wirklich eine Mannschaft, die immer unter dem Radar fliegt. Das ist so ein bisschen so, wie dass man vor der Saison immer sagt, Augsburg steigt sowieso ab und am Ende werden es doch drei andere oder zwei.
Mainz steigt nicht ab.
Nee, überhaupt nicht.
Ayman Barkok.
Türke.
Marokkaner.
Stark.
Leandro Barreiro.
Leandro Barreiro. Portugiese.
Nee, ich will dir mal so sagen.
Brasilianer.
Kleiner Tipp. Früher gab es eine Zigarettenmarke, die hieß auch so. In der Zeit, als Zigarettenwerbung noch
kultig war.
Erlaubt war und kultig war. Man könnte auch sagen, in dem Land ist nicht Wasser billig, sondern Tanken billig. Es ist ein sehr kleines Land, das vom Saarland gut zu erreichen ist. Luxemburg, genau. Leandro Barreiro ist Luxemburger. Ah, okay.
Es gibt ja auch diese Tankstelle, die doch auch Wasserbillig heißt, ne?
Genau, Wasserbillig.
Wirklich?
Ja, das ist ein Ort.
Oder ein Ort, ne? aber da ist das Tanken sehr billig.
Da ist das Tanken sehr billig, ja. Genau.
Eigentlich müsste es ja Benzinbillig heißen, ne? Oder Dieselbillig.
Aber auf die Idee kommt wieder keiner, aber du hast vollkommen recht. Dominic Kohr.
Dominic Kohr ist Deutscher.
Ja, und den wirst du vielleicht kennen. Oder die Nationalität. Yesung Lee.
Der Südkoreaner.
Ja. Es war Liebe, ne? Als er noch bei Kiel spielte, da gab es ein inniges Liebesverhältnis zwischen dir und Yesung Lee.
Er spielt eine unfassbar gute Saison, diese Saison.
Ja, so, und diesen Spieler hier, den wirst du, glaube ich, nicht lösen können. Das könnte damit zu tun haben, dass er noch gar nicht gespielt hat für Mainz, deswegen spule ich vor. Enes Schabani ist natürlich Deutscher. Anton Stach.
Ist auch Deutscher.
Ja. Wir sind im Sturm. Ein großer Typ, 1,96 groß, er hat gegen die Bayern getroffen, er hat noch gar nicht so viele Spiele für Mainz gemacht, er spielt auch erst seit Anfang des Jahres für die 05er, Ludovic Ajorg.
Franzose.
Richtig.
Ich glaube, der ist aus Cannes oder Nantes.
Er ist gekommen von Racing Strasbourg.
Ah, siehst du.
Man könnte auch sagen Racing Straßburg. Delano Burksorg. Ja. Das ist schwierig.
Keine Ahnung. Der ist Burksorg. Leano Burksorg.
Delano Burksorg. Ich nenne dir mal ein paar Vereine von ihm, bevor er zu Mainz 05 wechselte. Heracles Almelo.
Niederländer?
Ja, genau. So, Jonathan Burkhardt.
Wo immer nur alle sagen Johnny.
Ja.
Deutscher.
Richtig. Diesen Spieler kennst du wahrscheinlich nicht. Der hat zweimal bereits oder nur erst für Mainz 05 gespielt. Brian Gruder.
Das klingt so ein bisschen Slowene, Slowake.
Deutsch-Albaner.
Okay.
Markus Ingwertsen.
Schwede?
Däne.
Däne.
Marlon Mustafa.
Türke.
Österreicher. Und, das könntest du wissen, Karim Onisivo.
Der ist Schweizer, oder?
Franzose? Österreicher.
Österreicher, okay.
Das war Mainz 05. Wenn es ein Bewerbungsgespräch bei, sagen wir mal, Martin Schmidt gewesen wäre, hätte er gesagt, Herr Wittke, da ist die Tür.
Genau, der hätte einfach gesagt so, vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Verein, aber wir melden uns.
Oder auch nie.
Oder auch nie.
Ich habe auch noch was zu melden für unsere Spotify-Liste. Ich habe mir einen Song ausgedacht, so wie du dein Quiz in Bezug zum Frühling gesetzt hast, will ich den Interpreten in Bezug zum Monat Mai setzen, der gerade begonnen hat, von Henning Mai, der ja Teil von Annemai Kantereit ist, nämlich der Sänger dieser Band, gibt es Tom Steiner.
Finde ich gut. Dann packe ich Reinhard May rauf mit Über den Wolken und wünsche mir auch noch, ich weiß gar nicht, ob das schon auf der Playlist ist, aber sind Apache 207 und Udo sind wir schon drauf mit Komet?
Ihr seid schon drauf, ja.
Ah, schade. Siehst du aber dann
was ist für ein Scheiß-Song, ne?
Findest du den scheiße?
Oh, ja.
Kannst du ruhig sagen.
Ja, finde ich.
Ja, ist ja okay.
Apache 207, der kommt aus Ludwigshafen und ist ein Der ist normalerweise real, das ist ein Rapper. Und
der ist Deutschrapper,
das
ne?
Für eine, was ist das für eine...
Das ist eine Collab.
Für eine Pop-Hymne. Und Udo, ja. Ich mag Udo, den Song mag ich nicht, aber der ist schon auf der Liste. Ich habe ihn auch mal raufgepackt.
Stimmt, ja.
Ich glaube, ich habe ihn nur raufgepackt, damit du Udo mal nachmachst.
Hallöchen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt ja wieder unterwegs und so, und das war, mir sind die Farben wieder ausgegangen, als ich wieder neue Gemälde gepinselt habe, Nacht- und Nebelaktion, da brauchte ich neuen Stoff und habe gesagt, ich brauche neue Farbe, Pinsel, dafür brauche ich natürlich ein bisschen Kohle, Udo braucht ein bisschen Kleingeld und hat Apache, ja, den alten Udo Naut angerufen und hat gesagt, ja, wollen wir zusammen einen Song dübeln, bisschen was deichseln und von dem Reinhard Löst kannst du dir neue, super neue Farben kaufen und farbenfroh pinseln oben in der Suite, ja, im Hotel Atlantico. Und dann habe ich gesagt, alles klar, Patsche, das machen wir.
Und deswegen habe ich diesen Song.
Er ist aber schon drauf, das weiß ich
ja, okay.
Mit Gewissheit. Von mir gibt es noch von Nina Chuma, Wildberry Lillet. Weil meine Töchter das super finden. Das muss ich fast jeden Tag spielen.
Wildberry Lillet, das ist, ich glaube, Lillet ist auch so ein Sommergetränk. Das ist so ein Äquivalent zu Aperol Spritz, oder?
Ja, das ist ein alkoholisches Sommergetränk, genau. Ja.
Und das mögen deine Kinder ganz gerne.
Das Getränk nicht, den Song mögen sie, den finden sie gut.
Meine Kinder lieben Lillet.
Ja, nee, gibt's schon zum Frühstück, ne? Statt Kaffee gibt's Lillet. Ja, mehr habe ich nicht beizusteuern.
Ich habe noch ganz kurz etwas, ist ein kleiner Haken oder eine kleine Klammer, eigentlich waren wir in der Fußball-Bundesliga schon. Ich muss einfach am Sonnabendabend noch sagen, also oder beziehungsweise zu dem Sonnabendabendspiel, ich habe ja tatsächlich eine gewisse Grundsympathie für Werder Bremen, aber wie Schalke da nochmal mit dieser Wucht und den Fans zurückgekommen ist in allerletzter Sekunde. Der eine ehemalige Kieler, Marvin Ducksch, lässt die Entscheidung liegen und im Umkehrschluss hast du auf der anderen Seite den anderen ehemaligen Kieler mit Drexler, der dann noch diesen Lucky Punch macht in der, weiß nicht, 95. Minute oder irgendwie sowas. Also muss ich schon ganz ehrlich sagen, also das war richtig cool. Also das war ein geiles Fußballspiel und das war richtig mitreißend. Ja, am Ende sage ich gar nicht mal, die Falschen haben gewonnen, sondern es haben die gewonnen, die einfach emotionaler waren. Du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, oder?
Nee.
Das war aber echt ein geiles Fußballspiel. Also ja. Und auch nicht hochklassig, aber naja, du weißt ja selber, was auf Schalke los ist, wenn die dann nochmal wittern, dass da noch was gehen könnte und für die geht es ja in An- und
Abführung. Wenn Abbesang nochmal so richtig ins Rollen kommt, ne?
Weißt du, wer da oben auf der Tribüne saß?
Clemens Tönnies?
Der Hunter.
Der Hunter, Klaas-Jan Huntelaar. Ja. Geil. Ja, ach Schalke, aber stell dir mal vor, Schalke und Hertha steigen ab. In der Relegation bleibt der HSV hängen. Dann hast du wieder mal die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Und dann geht der HSV ausnahmsweise mal nicht als Top-Favorit in die nächste Saison.
Ich glaube ohnehin, da ist natürlich noch ganz viel hätte, wenn und kann und eventuell und ja und nein und vielleicht und müssen wir erstmal gucken dran. Aber sollte der HSV jetzt wirklich nicht aufsteigen, dann glaube ich wirklich, dass es, also dann wird auch einiges wieder auseinanderbrechen, weil dann
wird es neuen Trainer geben, aber.
Ja, aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel Spieler wie Glatzel, wie Reis und so und weiß ich, Kittel und ich glaube, dann hast du viele, viele Abgänge, Schonlau. Ich glaube auch nicht, dass die dann sagen, so wie selbstverständlich, wir bleiben jetzt noch mal wieder da, sondern das war ja nach der verpassten Relegation im vergangenen Jahr schon so, dass sie gesagt haben, so komm, ne, wir legen jetzt auch für Glatzel noch mal ordentlich was auf den Tisch, da wird ja kolportiert, dass er rund 1 Million im Jahr verdienen soll, weil es die Angebote gab, aber den brauchen sie, dass du immer so diesen einen Stürmer hast.
Ich glaube, mit 1 Million kommst du nicht aus.
Ja, aber auf jeden Fall, dass du einen Stürmer hast, ich sag mal so ein bisschen Terodde-esk, der eigentlich zu gut ist für die zweite Liga, der aber da bleibt, um dich nach oben zu schießen. So, und dann wäre Walter auch gescheitert, dann ginge es nicht mehr Walter, sondern dann ginge es Breitenreiter und immer Breitenreiter. Dann hast du auch mal wieder eine ganz andere Situation. Hätte, wenn und aber, wie gesagt, ich glaube, in der kommenden Saison hätte der HSV es ganz, ganz schwer in der zweiten Liga. Weil du dann natürlich auch wieder, dann spielt Cristiano Ronaldo bei Holstein Kiel, dann wird Messi da seine Karriere beenden.
Wenn bei Holstein Kiel wirklich Bamuaka Simakala spielt, das soll ja fix sein, der hat 3 Tore geschossen gestern für Osnabrück. Über den sagt sein Mitspieler Sven Köhler, der ist viel zu gut für diese Liga. Und ich muss sagen, er hat teilweise recht. Das ist ein richtig guter Kicker. Bamuaka Simakala, 18 Tore, 7 vorbereitet, spielt auf den Flügeln, super im 1 gegen 1, sehr selbstbewusst, nimmt sich, nachdem er den ersten Elfmeter sicher verwandelt hatte, in der 5. Minute in der Nachspielzeit wieder den Ball, haut ihn rein. Ich glaube, da kann Cristiano Ronaldo einpacken bei Holstein Kiel.
Ja, das war unsere kultige Maiwoche. Und wenn ihr irgendwelche Challenges an uns habt, wenn ihr euch beteiligen wollt, wir wollen bis zum Ende der Saison herausfinden, wer deutscher Meister wird. Björn gegen Auge, Auge gegen Björn, alle gegen Auge, alle gegen Auge.
Alle aufs Auge, ja, ja, immer auf mich. Ich muss wieder einstecken.
Wenn ihr wollt,
kriegt's von allen Seiten.
Genau, dann sammeln wir noch ein bisschen Geld für einen guten Zweck und nur für einen guten Zweck und stellen auch ein gefälschtes Foto rein, dass wir das Geld wirklich übergeben haben. Nein, das machen wir genauso. Wenn was ist, Twitter, da sind wir auch noch am Start oder Instagram. Und ansonsten haben wir nicht mehr viel, ne?
Ansonsten kommt ihr einfach vorbei.
Kommt einfach vorbei. Ihr wisst ja, wo wir wohnen.
Genau.
Da, wo die Frau den Roman gegenüber schreibt.
Richtig, richtig. Ihr klingelt, ne? Und dann
kommt ihr einfach rein.
Dreimal kurz, dreimal lang, so. Das ist der Code, dann kommt ihr hier rein.
Eine schöne Woche wünsche ich euch.
Bis bald.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.